Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Lesen in Zukunft. Wir wiederholen diese Woche unsere Serie vom letzten März. Im vierten Teil der Serie gehen wir den Fragen nach, wo, worauf und wann wird künftig gelesen werden. Buch, Zeitung und Zeitschrift haben digitalen Zuwachs erhalten. E-Book, Tabloid, PC, Smartphone. Eine ganze Palette neuer digitaler Textträger bestimmen schon unseren Alltag. Welche technische Entwicklung ist im Gange? Es gibt zwar erste Anhaltspunkte, aber noch ist vieles offen. Felix Schneider und Heini Vogler zeigen, wo der Weg Richtung computergestütztes Lesen langgeht.
Wir lesen seit 500 Jahren in Büchern. Vielleicht besitzen Sie aber auch schon einen E-Reader, ein digitales Lesegerät. Das ist nichts anderes als ein Buch, das in einem Computer aufgeht. Nun zeichnet sich aber eine neue Dimension ab. Mobile Augmented Reality, zu Deutsch mobile erweiterte Realität.
Mobile Augmented Reality ermöglicht es, dass wir die digitale Welt nicht mehr wie bisher durch einen Bildschirm sehen, dass das unser Fenster zu dieser digitalen Welt ist, sondern dass wir die digitale und die reale Welt übereinander legen können und sie überall mit uns mitnehmen können. Offensichtliche Beispiele sind Videobrillen, wo wir die Realität mit einer künstlichen digitalen Schicht überlagern und so die digitale und die reale Welt gemeinsam betrachten können, gleichzeitig.
So definiert Gernot Hausar, Historiker und Spezialist für digitale Textorganisation, die schöne, neue, individuelle Computerwelt. Stellen Sie sich vor, Sie betrachten den Stephansdom und gleichzeitig sehen Sie durch Ihre Videobrille die historischen Baustadien dieser Kirche. Alle Informationen, die Ihnen ein Reiseführer oder andere Quellen geben können, sind abrufbar und überlagern sich digital mit dem Echtbild. Noch ist es nicht ganz so weit, dass alle einen Computer in ihrer Brille haben. Aber auch die Gegenwart bietet schon einiges. Beat Matzenauer, Literaturkritiker, Fachmann für digitale Medien.
Wie bei allem in der heutigen Welt werden die technischen Innovationen natürlich auch beim Buch Neuheiten schaffen und Veränderungen in den Gewohnheiten herbeiführen. Im Moment gibt es ja diese E-Reader. Das sind so Lesegeräte, die im Grunde genommen noch gar nichts können. Die Bücher werden da digital abgedruckt, abgebildet, aber das ist es dann eigentlich schon. Ein E-Book oder das, was dann später mal digitale Literatur sein wird, wird viel mehr können müssen. Und wie genau das vonstatten geht, ist im Moment schwierig zu sagen. Die Geräte werden aber komplexer und sie werden vor allem vernetzt und sie werden multimedial nutzbar. Das ist wahrscheinlich das, was man auf jeden Fall sagen kann.
Ganz neu auf dem Markt ist das sogenannte Libroid, das in der Tat mehr kann als ein E-Reader. Das Libroid ist eine Software-Application, ein Programm, das Sie auf einen Tabloid-PC wie zum Beispiel den iPad laden können, auf Ihre digitale Schultafel also. Sein Erfinder heißt Jürgen Neffe, er ist Biologe, Wissenschaftsautor und Journalist. Bisher existiert Neffes Libroid erst als Prototyp für ein einziges Buch, nämlich für Neffes eigenen biografischen Reisebericht Darwin, das Abenteuer des Lebens. Beim Libroid handelt es sich um eine wegweisende Innovation, obwohl es immer noch in erster Linie ein Instrument zum Lesen ist und sein soll.
Deshalb haben wir den Text in den Mittelpunkt gerückt und geguckt, wie man die übrigen Inhalte, also Fotos, Filme, Links und so weiter, Quellen, sinnvoll mit dem Text verbinden kann.
Neffes Absicht konkretisiert sich in der sogenannten Dreispaltentechnik. Im Mittelbereich des Bildschirms und damit auch im Zentrum der menschlichen Aufmerksamkeit steht der Text. Rechts und links davon sind schmalere Randspalten angebracht für die übrigen Inhalte wie Fotos, Links ins Internet, Quellen, Karten, Grafiken, Fußnoten, Videos etc. etc.
Das geht darauf zurück, dass wir in der Physiologie des Sehens und Lesens wissen, dass wir ein zentrales Wahrnehmungsfeld haben. Das hat Gutenberg schon gewusst. Das ist ungefähr so genau eine Buchseite breit. Also wir haben uns beschränkt auf die alte Erkenntnis, 60 Anschläge pro Zeile ungefähr ist das, was man mit dem Auge ruhig erfassen kann. Nun gibt es aber, das kennt jeder Autofahrer auch, Blicke aus dem dritten Auge, wie wir das nennen, aus dem Blickwinkel. Wir fahren geradeaus, wir sehen den Verkehr, sehen aber gleichzeitig aus dem Augenwinkel Rückspiegel, Instrumente und so weiter. Und das haben wir uns zunutze gemacht, um die Inhalte so sichtbar rechts und links vom Text anzuordnen, dass man sie erfasst, aber dann, wenn man sich näher mit ihnen beschäftigen will, auf eigenen Wunsch, und das ist ganz wichtig, die springen mich nicht an, sondern auf eigenen Wunsch die Inhalte mir näher angucken kann.
Das Besondere am Libroid und wohl auch der Unterschied zum herkömmlichen E-Book besteht darin, dass alle Zusatzinformationen stets mit dem Text synchronisiert sind. Das heißt, sie tauchen immer nur dort auf, wo sie einen Bezug zur jeweiligen Textstelle haben, selbst wenn ich als Nutzer die Zusatzinformationen ergänze.
Und das ist wirklich das Neue an dieser Drei-Spalten-Technik, dass ich sie beliebig verändern kann. Das heißt also, wenn der Fotograf mich anruft und sagt, du, ich habe noch ein paar Fotos für dich, die kann ich dort einbauen ohne, und das ist ganz entscheidend, dass sich das Gesamterscheinungsbild ändert. Die Inhalte fügen sich dann an den passenden Stellen in die Bilderreihe ein, dass man sich das vielleicht vorstellen kann, wie mit Gummibändern verbunden. Und diese Gummibänder ziehen die Inhalte so in die Mitte, dass es, wie auch immer sie scrollen, rauf oder runter und an welcher Spalte sie das Libroid weiter bewegen, sie sich immer treffen. Das hat den unglaublichen Vorteil, dass sie diese Art von Büchern lebendig halten können. Sie können sie immer aktualisieren. Ein Leser kann selbst Quellen dazustellen. Wir haben ja auch Funktionen des Social Reading eingebaut. Das heißt, Leser können untereinander Kommentare austauschen. Und sobald ich so einen Kommentar empfange und in mein Libroid einbaue, was dann natürlich sehr individualisiert wird, dann setzt sich das in die Spalte rein, genau an der Stelle, wo es passt, und die Spalte rückt entsprechend auseinander.
Nochmals, das Libroid ist kein Gerät, es handelt sich um eine Software. Offen sind Urheber- und patentrechtliche Fragen. Völlig fiktiv ist die Preisgestaltung.
Die Preisgestaltung, vielleicht erzähle ich Ihnen eine Anekdote. Die Preisgestaltung ist natürlich vollkommen willkürlich. Ich könnte es auch für 2,99 oder 14,99 anbieten oder wie es viele machen umsonst. Ich habe mir einen, wie ich dachte, vernünftigen Preis ausgedacht, der sich an den berühmten 9,99, das ist so eine Obergrenze in Amerika, 9,99 Dollars, 9,99 ausrichtet. Als ich auf der Frankfurter Buchmesse das Libroid vorstellte, kam ich abends in einen erlauchten Kreis von Verlegern und Autoren und wurde sofort gefragt, was kostet denn Ihr Libroid? Ich sagte 7,99 €. Die eine Gruppe guckte mich entsetzt an und sagte, sind Sie wahnsinnig? So teuer? Das sind die iPad- und iPhone-User, die es gewohnt sind, dass alle Dinge nur noch 79 Cent kosten. Von der Verlegerseite kam dann eher, sind Sie wahnsinnig, so billig, denn ein Taschenbuch kostet heute schon eher 10 € oder 12 €. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, der Mittelwert zwischen Wahnsinn und Wahnsinn ist 7,99 €.
Wird sich das Libroid etablieren? Christoph Blesi, Professor für Buchwissenschaft an der Universität Mainz, schätzt die Zukunftschancen des Libroids so ein.
Das Libroid von Herrn Neffe ist der relativ ambitionierte Versuch, da einen Quasi-Standard zu setzen und mal einen Vorschlag zu machen, so könnte sowas grundsätzlich aussehen. Aber erstens mal gibt es auch natürlich andere Lösungen und es werden wahrscheinlich noch mehr andere Lösungen kommen. Und die Frage ist, ob sich gestalterisch und technisch da schnell Standards durchsetzen. Ich glaube es eher nicht, aber der Versuch von Herrn Neffe, da mal so quasi in Vorleistung zu gehen und zu sagen, ich habe da ein Buch mal wirklich durchgestaltet und so könnte das sein, schaut euch das an, kommt ihr damit zurecht, ist natürlich eine gute Sache.
Warum glauben Sie nicht, dass sich diese Standards schnell durchsetzen werden?
Weil die Möglichkeiten, an dieser Stelle originell zu sein und unerwartete Dinge zu machen, die Versuchung ist zu groß. Also der Optionenraum ist so groß, dass es viele Lösungen gibt, die es wert sind, ausprobiert zu werden. Also zum Beispiel ist diese Geschichte mit der Randspalte, die ja bei Herrn Neffe eine große Rolle spielt, ist es wirklich gut oder ist eine direkte Anlagerung mit irgendwelchen Icons in den Text vielleicht für manche Textsorten, für manche Leser überlegen. Deswegen glaube ich, da wird sehr viel ausprobiert werden. Die Frage ist, ob dann vielleicht sogar es möglich sein wird, dass man einen gegebenen Text nach seinen eigenen Vorlieben sich präsentieren lassen kann, nämlich zum Beispiel im Libroid-Format oder in irgendeinem anderen Format.
Noch sind wir im Stadium der nahezu unbegrenzten Möglichkeiten. Es wird ausprobiert und getüftelt. Besonders wilde Vorstellungen entwickeln sich in der Dimension der Augmented Reality, der Vorstellung digital erweiterter Realität, wofür andere den etwas überhöhten Begriff eines neuen Mediums brauchen. Was einmal Lesen war, erscheint plötzlich in ganz andersartigen Zusammenhängen. Gernot Hausar:
Grundsätzlich wird der Unterschied zwischen Bild und Text insoweit verschwimmen, als dass wir für beides dieselben Medien nutzen werden. Die Videobrille ermöglicht es uns einerseits, einen virtuellen Bildschirm vor unseren Augen überzublenden. Durch dieses Überblenden haben wir ein oder zwei Seiten, die wir lesen können, in dem Abstand, den wir wünschen, in der Größe, die wir wünschen. Wir können aber auch in der Ferne, ganz riesig, zum Beispiel Gebäude mit Buchstaben überziehen, ähnlich wie das heute mit Projektoren gemacht wird. Als Kunstprojekt kann es dann jeder für sich selbst in seiner kleinen Videobrille machen. Das ermöglicht uns, Lesen nicht mehr als singuläre Tätigkeit zu nutzen, sondern es einzubetten in beliebige andere Vorgänge.
Indes, auch das Buch ist ein mobiles Medium, da man es ja in eine Tasche stecken kann. Der klassische Reiseführer hat doch wohl nicht ausgedient, nur weil er heutzutage analog genannt wird. Was soll denn an der neuen digitalen Option so viel besser sein?
Der Vorteil ist, dass es schneller ist. Sogar wenn ich den Reiseführer bei mir trage, muss ich blättern, muss nach unten schauen, nach oben schauen. Das heißt, es gibt eine Signalverzögerung. Diese Signalverzögerung wird weiter minimiert. Ich brauche keine Hände mehr. Gleichzeitig habe ich auch mehr Möglichkeiten als mit einem analogen Medium. Ich kann nicht nur empfangen, ich kann auch senden. Ich kann zum Beispiel meine persönlichen digitalen Graffitis am Stephansdom hinterlassen, damit ein Nächster, der ähnlich ausgestattet ist wie ich, diese digitalen Graffiti sich anschauen kann und auch weiter interagieren kann.
Aber wie sind denn die gespeichert am Stephansdom?
Es ist gespeichert auf einer Website. Diese Website wird korreliert. Und wenn ich zulasse, dass diese Information von meinem Gerät durchsucht wird, dann werde ich diese Information auch zusätzlich bekommen. Das gibt es heute schon teilweise. Bei Restaurants gab es das, dass Leute vor dem Eingang des Restaurants ein mobiles Tag hinterlassen konnten, dass man mit der Kamera in sein Handy hochladen konnte und dann konnte man nachschlagen im Internet, was dieses Tag bedeutet und konnte dann zum Beispiel sehen, dass die Pizza nicht besonders gut war.
Gastrokritik als Augmented Reality, als erweiterte Realität. Wir werden immer interaktiver, haben immer mehr Wahlmöglichkeiten. Aber heißt das nicht auch ein Überangebot an Wahlmöglichkeiten, die Aufmerksamkeit des Lesers, der Leserin ständig ablenken? Gewinnen wir dadurch mehr Freiheit oder handeln wir uns mehr Zerstreuung ein? Das kommt drauf an, sagt Beat Matzenauer, Literaturkritiker und Fachmann für digitale Medien.
Ja, nehmen wir zum Beispiel den Fall, ich fahre mit dem Zug durch eine Gegend und hätte jetzt Lust, was zu lesen. Ich gehe auf eine Website über mein Smartphone oder meinen iPad und habe hier ein Abo und sage, ich muss nicht mal sagen, wo ich bin, weil das GPS sagt ja das. Und ich sage einfach, ich möchte jetzt Texte haben. Und dann gibt mir ein System Texte zurück aus dieser Gegend, wo ich darüber lesen kann, wo ich vorbeifahre zum Beispiel. Also das wäre dann so situative Lektüre, die mir in dem Sinne angeboten wird. Wichtig ist aber, glaube ich, schon, Leser sind, richtige Leser, sind immer höchst eigenwillige Wesen, die sich nie ganz fremd bestimmen lassen, die ihren Eigensinn bewahren. Ich glaube, das liegt in der Sache des Lesens. Lesen ist, wie Peter Bixl immer sagt und auch mal geschrieben hat, Leser sind ökonomisch unabhängig, sind nicht verfügbar in dem Moment, weil sie sich auch von der Welt abwenden. Lesen ist ein Abwenden von Welt und ein sich versenken, egal mit welchen Geräten.
Das GPS ist das Satellitennavigationssystem, das eingebaut in unsere Minicomputer jederzeit weltweit unseren Standort anzeigt. Beat Matzenauer verwies auf den grundsätzlichen Widerspruch zwischen der weltabgewandten Haltung des Lesers und dem nahezu grenzenlosen Informations- und Leseangebot auf dem Globus. Wie gehen heutige Leser und Leserinnen mit dieser Überfülle um? Christoph Blesi, Professor für Buchwissenschaft an der Universität Mainz, berichtet von ersten empirischen Untersuchungen.
Wir haben also zunächst mal Studierende der Universität Mainz und später dann Leute aus dem Business-Netzwerk befragt nach ihrem Leseverhalten relativ grob. Und die Klassen waren zum Beispiel, welche Art von Texten sind es? Also von kurzen Sachtexten bis zu langen belletristischen Texten, digital oder Buch, und die Zeit unter der Woche während eines Arbeitstages und am Wochenende. Und die Ergebnisse waren wirklich relativ stabil, schon in die Richtung, wie man es erwarten würde, nämlich dass unter der Woche deutlich mehr digital gelesen wird und am Wochenende spürbar mehr gedruckt, und dass man, was die Textsorten angeht, wirklich sagen kann, also ganz knapp, je belletristischer und je länger, desto mehr gedruckt. Das heißt also, auch kurze belletristische Texte wie zum Beispiel Gedichte werden weit überwiegend aus dem Buch gelesen, während eben kurze digitale Texte und alles, was mit Arbeit zu tun hat, sehr häufig digital gelesen werden.
Was wird wann und wo gelesen? Dieser Fragestellung gehen wir heute in Reflexe auf DERIS 2 in der Serie Lesen in Zukunft nach. Die empirische Forschung fragt nach verschiedenen Textsorten wie wissenschaftliche Texte, Belletristik oder Unterhaltungsliteratur. Sie untersucht, wo gelesen wird, im Büro oder im Wohnzimmer. Schließlich versucht sie herauszufinden, wann gelesen wird, am Wochenende oder an Werktagen. Christoph Blesi resümiert vorerst einmal.
Drei große Arten zu lesen gibt es im Moment. Man kann natürlich digital lesen auf dem PC. Man kann digital lesen auf digitalen mobilen Lesegeräten, also seines Tablet-PCs oder E-Reader. Und man kann im Buch lesen. Und man braucht natürlich nicht besonders kreativ sein, um zu der Auffassung zu kommen, dass zu bestimmten Texten und zu bestimmten Lesesituationen bestimmte dieser drei Gruppen passen. Manchmal, zum Beispiel beim wissenschaftlichen Arbeiten oder beim professionellen Arbeiten mit Texten, braucht man einfach die Interaktionsmöglichkeiten mit Maus und Tastatur und einem großen Bildschirm. Da bietet es sich also ein PC an. Interessanter ist es, gerade auch beim Unterhaltungslesen, wie sich das ausdifferenzieren wird in den Anteilen zwischen den digitalen Lesegeräten und den Büchern.
Halten wir fest, Gutenberg-Galaxis und digitale Galaxis verschmelzen miteinander. Dabei gibt es interessante neue Ausdifferenzierungen. Sachbücher und wissenschaftliche Publikationen wandern in den digitalen Raum ab, wobei populäre Sachbücher vermutlich eher als E-Book gelesen werden, während fachwissenschaftliche Kommunikation eher am großen Bildschirm des PC stattfindet. Lyrik und Romane werden in Buchform gelesen. Beat Matznauer bestätigt diesen Befund, und er malt für das literarische Genre des Theaterstücks eine besondere Zukunft aus.
Ich glaube, es wird einen Trend geben, der heute ganz leicht absehbar ist und der sich verstärken wird. Und zwar so, das Buch ist ein universelles Medium. Also Sachbücher, Poesie, Drama, Romane, die sind heute in einer ganz ähnlichen Form lesbar gemacht. Und das wird sich auseinander differenzieren. Das Drama wird sicherlich in die Richtung gehen von einer hybriden Lese- und Aktionsumgebung. Da werden Sound, Film, Lesen, Aktion miteinander verschmelzen. Romane werden digital lesbar werden. Sie werden auch einen gewissen Stellenwert im Buch haben. Es wird hier vor allem auch das Audio-Element hinzukommen. Poesie ist vielleicht die Form, würde ich jetzt mal sagen, die am stärksten in der bibliophilen Buchform verbleiben wird und parallel dazu in der Kurzform, sagen wir mal Twitter, SMS, in die Richtung tendieren wird. Und die Sachbücher, die werden in Buchform aussterben und werden in eine multimedial vernetzte Webumgebung geraten. Also das ist so viel einfach mal zu dieser Ausdifferenzierung.
Es gibt einen Konsens zwischen dem Leseforscher Christoph Blesi und dem Literaturkritiker Beat Matznauer, dass nämlich die einheitliche Form Buch sich aufspalten wird in verschiedene Vermittlungsformen. Ebenso einig sind sich die beiden, dass das Buch nicht verschwinden wird.
Dass es eine Rolle gibt, auch für gedruckte Bücher, dass wir hier es weniger mit dem Fall zu tun haben, wo irgendein Medium in Anführungszeichen durch ein anderes ersetzt wird, sondern dass eine zusätzliche Option kommt und die Leute mehr Wahlmöglichkeiten haben, das zeichnet sich schon ab.
Allerdings könnte sich die herkömmliche Lektüre, wie wir sie kennen, in der digitalen Zukunft verändern. Zunächst einmal lesen wir ja heute schon nicht nur gedruckte Bücher, sondern wir lesen bereits seit Jahren Unmengen an Text am Bildschirm.
Das Lesen von komplexen Werken war schon immer eine Nischenangelegenheit, die Liebhaberei einer Minorität, und das wird sie auch bleiben. Es wird immer so sein, dass Menschen sich konzentriert in ein Buch, in eine Lektüre, in einen Text, in eine illusionistische literarische Welt versenken wollen und sich damit auseinandersetzen wollen. Ich glaube, das steht nicht in Gefahr.
Aber das ist definitiv am Bildschirm schwieriger.
Das ist schwieriger zuallererst, ich sage es mal pointiert, zuallererst als Gewohnheit. Lesen ist eine Gewohnheitssache, und wenn ich einen Text, einen guten Text, ich gehe jetzt immer mal davon aus, einen guten Text lesen will, dann kann ich den auch am Bildschirm lesen. Und ältere Generationen werden natürlich das Haptische vermissen, das ist klar, das ist immer ein wichtiges Element und ein schönes Element. Wer aber damit gleichsam aufwächst mit dem Bildschirm und mit dem Lesen am Bildschirm, wird das auch da können. Die neuen Bildschirme sind ja ohnehin nicht mehr derart flimmernd und leuchtend, wie es die alten waren, vor allem wenn es dann in Richtung von E-Ink, das ist jetzt diese Schwarz-Weiß-Tinte in den E-Readern, kommt, oder dann zum Photonen-Ink, die dann auch Farben abbilden kann, Bilder abbilden kann. Das sind dann durchaus Leseoberflächen, die eigentlich ganz angenehm zu lesen sind. Und in solchen werden wir uns durchaus konzentriert bewegen können.
Die klassische Lektüre des gedruckten Buchs verschwindet also kaum. Aber die hergebrachte Kulturtechnik des lautlosen Lesens im stillen Kämmerlein dürfte sich schon verändern, wie Beat Matzenauer zu bedenken gibt.
Wir werden uns daran gewöhnen, über digitale Lektüren ganz schnell Wissensfragen, die wir aus der Lektüre haben, beantworten zu wollen. Oder geografische Strukturen gleich nachschlagen zu wollen. Und das werden wir unter Umständen im Buch vermissen. Also das heißt, es wird da, glaube ich, schon auch eine Rückwirkung haben. Wir werden ungeduldiger im Aushalten von offenen Fragen, die wir dann irgendwie auf einem anderen Weg erarbeiten wollen. Also dieses direkte Verlinktsein, das werden wir künftig vermissen im Buch.
Fazit: In welchem Medium wir künftig lesen werden, wo und wann wir Buchstaben in unserem Hirn Sinn und Bedeutung zuschreiben, diese Frage ist noch offen. Alles deutet in Richtung einer Ausdifferenzierung der Lesemedien untereinander. Und um das Lesen an und für sich gibt es keinen Anlass zu größerer Sorge. Beat Matzenauer gibt folgende Prognose.
Was daraus passiert oder daraus folgt, wird vermutlich das sein, dass das Buch ein bibliophiles Liebhaberelement bleiben wird. Auf der anderen Seite wird die persönliche Bibliothek ausgelagert werden aus der guten Stube ins Internet. Ich werde mit meinem Abo in eine universelle Bibliothek mich einloggen können und da jederzeit herausziehen, was ich lesen möchte. Und das, glaube ich, ist dann das, was eben das Ganze interessant macht oder auch abschreckend macht zugleich. Das ist eben ein ambivalenter Prozess, dass ich nicht mehr über Bücher verfügen werde. Bücher höchstens noch als Liebhaberelement, als Schmuck in der Stube oder für die Bettlektüre behalten werde.
Die mehr oder weniger prestigeträchtig bestückte Bücherwand könnte als philisterhaftes Renommierobjekt vielleicht bald ausgedient haben. Wir können sie trösten. Die drohende Marktlücke wird umgehend geschlossen werden.
Es wird immer ein paar Liebhaber geben, die eine große Bücherwand noch besitzen. Die meisten werden sie ersetzen durch eine haptische Tapete.
Das heißt konkret, wie sieht die haptische Tapete aus?
Die haptische Tapete sieht so aus, dass man die an die Wand kleben kann, dass aber jeder Buchrücken ganz leicht nach vorn steht. Das ist nur noch ein Raumelement, weil das Buch selbst wird ja übers Internet geliefert.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.